ich dachte, ich bin aufgeflogen, sie wissen, ich bin dort, beziehungsweise sie wussten es ja auch wegen des Pings und dachte dann, okay, sie haben 100% eine Wache dort aufgestellt. Es wäre ja dumm, wenn nicht. Genau dieses Bild hatte ich im Kopf. Da steht eine Person mit so einem Nachtsichtgerät und checkt mich gerade aus und sieht mich.
Du musst genau das machen, was die Spielerinnen gerade machen. Und wenn sie wo drinnen sitzen, bleibst du halt draußen stehen. Also das ist, also du hast keinen Regenschutz.
Und das ist für mich auch ein sehr spannendes Projekt, weil es mich wieder zurückführt in mein voriges Leben ein bisschen einfach.
Wir standen gegenüber, schräg gegenüber auf der Kreuzung und haben mal uns die Bar angeschaut.
Und dann kam sie zu der Idee, dass sie da duschen möchte bei denen.
Ja, keine gute Idee.
Das Leben sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen und man sollte eigentlich aufpassen und Gas geben. Ich meine, es ist ein Spiel, aber wenn die Arterie offen ist, hat man 2 bis 5 Minuten, bis man verblutet.
Hallihallo, guten Morgen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder einschaltet bei einer neuen Folge vom Manhunt Podcast. Ich bin der Carol.
Und ich bin der Peter. Und wir haben jetzt gleich am Anfang nämlich unseren versprochenen Gast, den Daniel, bei uns, damit wir auflösen können. Aber eigentlich, stopp, auflösen wollen wir gar nichts. Wir haben ein paar Fragen. Weil, liebe Leute, hier Spoilerschutz, wenn ihr gestern die Folge noch nicht gesehen habt, dann bitte diesen Podcast sofort abdrehen, ja, und zuerst die Folge schauen und nicht den Podcast hören.
Exakt, so ist es. Es war ein fieser Cliffhanger. Er ging von Sonntag bis Mittwoch, aber jetzt sind wir alle ein bisschen gescheiter und haben sehr, sehr viele Fragen an dich, Daniel. Erstmal hallo, wie geht's dir?
Erstmal hallo, hallo. Nochmal danke für die Einladung auch zu dieser Folge. Es freut mich sehr und mir geht's bestens. Ich hoffe, euch auch.
Ja. Und jetzt die Fragen, oder was?
Jetzt haut die Frage aber raus hier.
Was war da los?
Wen hast du gesehen?
Also erstmal ganz kurz Disclaimer hier zu meiner Verteidigung. Wir nehmen hier diese Folge gerade vorher auf. Ich habe jetzt das letztendliche Footage noch nicht genau gesehen. Ich weiß natürlich, was passiert aus meiner Erinnerung, aber ich weiß nicht genau, wie das jetzt auf Kamera rüberkam. Und ich habe wirklich die letzten Monate gebangt und gehofft, dass auf Kamera dieses Mysterium aufgelöst wird. Aber so wie ich jetzt gehört habe, wird es nicht aufgelöst, weil ich scheiße gefilmt habe. Und das oberste Stockwerk von dem Hunter-HQ nicht auf Kamera zu sehen ist, meine ich.
Carol, macht halt mal parallel die Folge mal auf und schau mal nach, ob nicht wir was versemmelt haben und nicht ganz
das
genau
nochmal bitte.
Haben.
Richtig, ja.
Ich mach das auf jeden Fall.
Also, aber um es da zu beschleunigen, ein bisschen zu, wir können parallel ja trotzdem weiter quatschen, dass du bist dir 100% sicher, jemanden gesehen zu haben. Jetzt können wir sagen, das kann entweder, wie spät war es da, Carol?
Das war 4 in der Früh.
Sowas, 4 in der Früh, hätte ich mir gedacht.
Soll ich vielleicht die Situation nochmal aus meiner Sicht schildern?
Ja, bitte.
Vorher?
Ja, bitte, unbedingt.
Also, ich bin angekommen dort. Das war ja schon relativ spät. Was war das, 4 Uhr oder was, ne?
Ja.
Ich gehe um diese Ecke, das ist ja noch in der vorigen Folge.
Ja.
Ich bereite mich komplett darauf vor, okay, jetzt muss ganz schnell gehen, jetzt muss da der Tracker drankommen. In meinem Kopf war es auch schon so, ich bin aufgeflogen. Ich dachte ja auch, sie hätten mich beim ersten Versuch schon gesehen, was ja meines Wissens auch nicht gestimmt hat.
Das hat nicht gestimmt,
ja. Ja, ich dachte, habe ich auch schon wen gesehen auf der Straße, in der Paranoia. Ich dachte, ich bin aufgeflogen, sie wissen, ich bin dort, beziehungsweise sie wussten es ja auch wegen des Pings. Und dachte dann, okay, sie haben 100% eine Wache dort aufgestellt. Es wäre ja dumm, wenn nicht. So, das war meine Schlussfolgerung. Dass sie es wahrscheinlich nicht gemacht haben, hätte ich nie im Leben geglaubt. Und dann laufe ich eben dorthin, guck nach oben, will gerade zum Auto gehen und sehe dann auf dem vierten, es gab ja 4 Balkone von dem Haus, und sehe ganz oben wirklich eine Person stehen, ich meine in schwarz gekleidet und wie aus einem Film, ich weiß nicht, kennt ihr Splinter Cell?
Ja,
diese Games,
das Spiel.
Das Spiel, ich meine, da ist ja sogar auf dem Cover so eine Person mit so einem grünen Nachtsichtgerät.
Genau,
richtig?
Mit den 3 Punkten.
Genau, genau. Genau dieses Bild hatte ich im Kopf. Da steht eine Person.
Sam Fisher, glaube ich, heißt er.
Mit so einem Nachtsichtgerät und checkt mich gerade aus und sieht mich. Und ich gucke noch nach oben und man sieht in der letzten Folge sogar noch, wie ich meine Hand bewege. Ich mache noch so, ey, moin, servus, gefühlt so. Und hau ab. Weil mein Plan war vorher, wenn dort eine Wache steht und sie sieht mich, bringt's eh nichts, den Tracker anzubringen. Das heißt, dann muss ich direkt durchziehen, weil ich will nicht gefangen werden. Und deswegen war es so, okay, mein Kopf hat gemacht, ich sehe wen, also ziehe ich durch. Das war der Gedankengang. Dass also ihr mir jetzt erzählt, dass da niemand gewesen sein soll, lässt mich aus allen Wolken fallen, aber vielleicht war es wirklich so, ja.
Schau, ich habe es gerade überprüft, ich habe die Folge nebenbei hier offen, ich habe auf dem linken Monitor das Ganze nochmal gecheckt. Ich bin es jetzt auch Frame by Frame durchgegangen, man sieht den vierten Stock nicht, okay, auf deinen Aufnahmen. Es geht bis zum dritten Stock, da ist niemand.
Ja, jetzt natürlich zur Erklärung, was kann passiert sein, wissen wir aber nicht. Also es könnte sein, dass, also die Hunter waren es ganz definitiv nicht. Ja, dass die
100%ig nicht.
Aber
alle haben geschlafen.
Alle.
Alle, ja.
Auch keinen unruhigen Schlaf vielleicht mal, die Niki gehabt oder so. Und vielleicht
alle haben geschlafen.
Frische Luft geschnappt.
Alle haben geschlafen, ja. Und ja gut, das können wir auch nicht ausschließen. Also das wissen wir auch nicht hundertprozentig. Ja.
Das aber hätten sie uns erzählt.
Wenn sie wem gesehen hätten, wenn sie niemanden gesehen hätten, hätten sie es nicht erzählt. Ne?
Und Niki hat einen festen Schlaf.
Es kann natürlich sein, dass ein Kameramann von uns, ja, ein Kameramann von uns, eine da auf dem Balkon gestanden ist. Aber wie gesagt, auch absolut unwahrscheinlich.
Weil unsere Orga weiß, also wir haben ja so ein bisschen so eine Regel.
Die befohlene Nachtruhe dann.
Also genau, wenn die Taskforce schläft, braucht ihr nichts filmen, außer die Taskforce kurz beim Schlafen und dann dürft ihr euch auch ausruhen und jeder nutzt jede freie Sekunde,
um zu schlafen. Und nämlich, es ist ja nicht so, dass die gerade schlafen gegangen sind, sondern die waren da schon 2 Stunden
weg.
Also sind schon vor, glaube ich, gefühlt 2 Stunden oder Karo oder locker mindestens über eine Stunde. Ne?
Sicher 2.
Und da ist auch niemand anders im Haus. Der Vermieter oder so lebt da in der obersten Etage oder so noch? Nee?
Nein, das
war der Mann. Ihr hattet bis zum 4. gemietet, bis ganz oben?
Ja. Am Anfang war es nicht sicher, ob uns alles gehört oder ob in einem Stock der Vermieter ist und dann beim Beziehen hat sich herausgestellt, uns gehört alles. Das komplette Haus.
Okay. Meine Theorie war die ganze Zeit, es muss eine Person gewesen sein, ein whatever, Kameramann, jemand, der dort sonst im Haus ist und keine Ahnung, der vielleicht nicht so im Spiel drin ist, der dementsprechend nicht so direkt reagiert, wenn er da irgendwen rumlaufen sieht. Und nicht direkt erkennt, dass ich ein Spieler bin, der aber einfach dort oben stand und den ich missinterpretiert habe als Hunter. Was aber dagegen spricht, ist halt diese Filmstory, dass da Splinter Cell-mäßig, für diejenigen, die es nicht kennen, halt wirklich einfach dieses fette grüne Nachtsichtgerät gesehen habe. Und das klingt ja wie ein Fiebertraum. Das ist ja, das klingt ja genauso, wie man sich's vorstellt. Oh, in einem Film würden die mit einem Nachtsichtgerät dort stehen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch schon die zweite Option, dann halt wirklich einfach auf 2 Nächten Schlafentzug, kompletter Auspowerung ohne Essen und so, dass ich wirklich einfach halluziniert habe dort. Was mich erschrecken würde, bin ich ehrlich, aber ist wahrscheinlich sogar mein Best Guess.
Ich vermute es auch. Ja. Aber sehr schade, ne? Sehr, sehr schade. Wir hätten es dir wirklich gegönnt, da den anzubringen, ne?
Ja, ist die Frage, ob's jetzt, wie es dann in den nächsten Folgen aussieht, ob's besser oder schlechter ist für die Story jetzt, ne? Muss man dann schauen. Ja. Aber, oder ob ich es vielleicht auch noch schaffe, ist ja auch die Frage.
Aber grundsätzlich, egal wie es ausgeht, also einfach vom die Challenge, die du gewünscht hast, ne, umsetzen zu können, ne? Mhm.
Ja, das ist super schade, ja. Aber ich sag für die Storyline allein, für das Erlebnis, ich würde es auch wieder so machen, selbst wenn ich nicht anfange.
Ey, du warst ein fetter Cliffhanger. Das muss man auch sagen, ne?
Ja,
das Folge ist, 11 auf 12.
Ja. Muss euch ja im Schnitt ein bisschen helfen, ne?
Ja. Danke dafür. Ey. Ich habe jetzt nochmal nebenbei beide Kameras von dir durchgesehen. Du bist es ist auf beiden Kameras nicht zu sehen, der vierte Stock.
Leider. Scheiße, ey, das ist halt echt
richtig
ist
mies gefilmt. Ins Rohmaterial
hat der Carlo reingeschaut jetzt.
Genau, ins Rohmaterial, genau, habe ich reingeschaut, nicht nur den fertigen Schnitt. Ja, nur die Handbewegung, wo du so à la Hallo oder irgend sowas machst, keine Ahnung, die Kamera tut sich da sehr schnell bewegen. Das sieht man, aber du drehst dann um, gehst und bist voll paranoid.
Was sage ich? Was sage ich in die Kamera? Was moderiere ich?
Shit, da beobachtet jemand. Da ist ein Hunter und das, was auch ungeschnitten zu sehen war. Achso, was du nicht kennst, ja klar.
Ja, ich kenn's noch nicht, deswegen. Ja.
Shit, da beobachtet jemand. Ich bin mir zu 100% sicher, dass da ist ein Hunter. Sie haben mich gesehen, zu 100%.
Dann bleibt das wohl ein Manhunt-Mysterium, ob ich halluziniert habe oder ob dort wirklich wer stand und eine mysteriöse Person unterwegs war.
Und wir sind gespannt auf eine Abstimmung bei Reddit, ob es einen zweiten Versuch gibt. Oh, einen dritten Versuch eigentlich, ne?
Eigentlich dritten.
Dritten Versuch, ja.
Alle guten Dinge sind drei.
So ist es.
Ich wäre für die Variante, Daniel wird gecatcht und gibt ein GPS-Tracker in den Rucksack von einem Hunter. Alter, jetzt ist krass. Okay.
Und gibst dann weiter an die noch verbleibenden Spieler.
Und suchst die verbleibenden Spieler, aber ohne GPS-Tracker, findest die einfach, ne? Also wie auch immer, wie du das machst, ne?
Hack mich bei euch da rein.
Spielleitung. Hack sich bei uns rein, genau. Ja.
Die Nacht hat geendet. Also ich rede von Folge 12 da halt weiter. Du bist ja, nachdem du dir zu 100%ig sicher warst, dass du da jemanden gesehen hast, bist du
das war so.
Bist du bis rauf auf die Washington Bridge gefahren.
Wie ein Bekloppter.
Wie ein Wahnsinniger, genau. Es ist schon eine fette Distanz.
Helf mir, weißt du, wie viele Kilometer das sind?
Washington Bridge, ich kann es ja nachsehen, ich mache das sehr schnell. Mit dem Rad, Badbums, 11 Meilen.
15, 16 Kilometer, krass. Noch mehr, ja, 17.
Stunde 6, sagt er. Wieso hast du dich entschieden, die Challenge wirklich nicht zu machen?
Ja, ich meine mich zu erinnern, dass ich wirklich einfach völligst kaputt war und mir gedacht habe, ey, ich habe die Challenge im Grunde gestern schon gemacht. Dann lasse ich mal den anderen ein bisschen den Vortritt und die können sich da ausprobieren.
So quasi für dich mehr...
Ja, verstehe ich voll, fühle ich voll. Also hätte ich genauso gemacht. Also hätte ich genauso gemacht. Hätte ich gesagt, also mich könnte es gerne haben, ich fahre da nicht nochmal hin.
Auch wenn es vielleicht nochmal eine Möglichkeit gewesen wäre mit dem Tracker, aber ja, nee, das war mir too much dann.
Gut, dann wärst du sowieso der Tracker-Man gewesen, ne? Dann hättest du Video- und Koordinatenüberwachung gehabt, ne?
Das wäre der Jackpot gewesen, ne?
Ja, Daniel, dann sagen wir mal, wahnsinniges Dankeschön, dass du auch wieder bei diesem Podcast dabei warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Mir hat sehr Spaß gemacht, mit euch zu quatschen, Manas. Vielen Dank für die Einladung mal wieder.
Sehr gerne. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch Spaß gemacht und sie feiern es. Sagen wir mal danke. Bis zum nächsten Mal.
Bis hoffentlich bald, Daniel.
Bis dann, ja. Ich hoffe doch auch. Ciao, ciao.
So, liebe Leute, wir haben ja nicht nur Daniel bei uns zu Gast heute, sondern auch zwei Personen, die im Hintergrund tätig sind, viel, nämlich Carol.
Nämlich den Johannes und Christian. Johannes war für uns für die Sicherheit zuständig, für unsere Sicherheitskette und bei allen medizinischen Rückfragen haben wir auch Johannes herangezogen und Christian war als Security für eine unserer Teilnehmerinnen unterwegs.
Hallo ihr beiden.
Hallo, grüß euch,
hallo. Hallo, grüß euch.
Nur zur Erklärung, die beiden teilen sich ein Mikro, weil wir noch nicht so viele Mikros haben.
Genau. Christian, wie geht's euch
beiden? Lenk vom Thema ab.
Ja, mache ich.
Grüß euch, uns geht's super. Sind frisch bei euch eingetroffen. Mhm. Bei dir, Christian?
Kleines Jetlag habe ich. Bin über New York gerade vor kurzem geflogen, aber ansonsten passt alles super.
Du warst noch in New York?
Ich war jetzt noch in New York, ja. Aber nur Zwischenstopp zum Glück.
Okay, zum Glück, weil New York sieht dich nie wieder nach dieser Erfahrung bei Manhunt, ne?
Ja, ich weiß nicht. Also beim Anflug habe ich schon einiges wiedererkannt. Über New Jersey drüber, New York. War schon schöne Erinnerungen.
Ja, also Carol, hast du einen Plan, wo wir anfangen?
Ja, absolut. Ich habe immer einen Plan.
Das ist super. Das ist großartig.
Nummer 1. Es ist keine Entschuldigung, aber nur ein Disclaimer. Die meisten unserer Gäste, die kommen nämlich aus Deutschland und der Johannes hat doch einen sehr starken österreichischen bzw. steirischen Dialekt. Falls ihr etwas nicht versteht.
Ja, gerne eine E-Mail schreiben und ich übersetze dann noch einmal mit dem Audio-File am besten.
Ihr sollt eine E-Mail schreiben und
schreibt es in die Kommentarspalte.
Ja. Nein, also Johannes ist ja schon Staffel 1 dabei.
Genau.
Da sind wir sehr dankbar. Er betreut uns jetzt schon seit Beginn an mit seinem medizinischen, also mit seiner Notfall- Ich sage sicher falsch.
Expertise.
Ne? Mit seiner Expertise im Bereich der notfallmedizinischen Versorgung. Ja, du bist ja kein Arzt. Was bist du eigentlich? Erzähl einmal.
Was bin ich? Also grundsätzlich jetzt von der medizinischen Seite her habe ich das Glück gehabt, eben die komplette Palette an zivilen Ausbildungen durchzumachen, das heißt Rettungssanitäter, Notfallsanitäter in Österreich, plus Feuerwehrsanitäter. Bei uns in Österreich ist es so, dass man dann auch spezielle Kurse machen kann. Und dann in meiner militärischen Laufbahn eben habe ich dann eben verschiedenste Combat-Medic-Kurse gemacht, in Österreich, aber auch im Ausland, war sehr viel auf Einsätzen unterwegs und ja, das Potpourri lasse ich halt einfließen bei euch im Format.
Mhm. Boah, ich glaube, ich habe dich noch nie so schön Deutsch reden oder sprechen gehört.
Ja, ich bemühe mich.
Sehr brav.
Ich habe nichts verstanden.
Voll so ungewohnt.
So, liebe Leute, bevor es jetzt gleich weitergeht, ein kleiner Hinweis zu unserem Sponsor, nämlich Wechselpilot, der großer Fan von Männern ist und dafür sorgt, dass es diesen Podcast überhaupt gibt.
Wechselpilot ist ein sehr, sehr cooler Anbieter, der dafür sorgt, dass du immer den besten Energietarif bei dir daheim hast und somit nie zu viel für den Strom- oder Gasvertrag zahlen musst.
Genau, nämlich gerade zu Weihnachten und Neujahr möchten wir besonders sparen und besonders bei den Fixkosten lohnt sich das.
Also, wie funktioniert das Ganze? Es ist super duper easy. Ihr geht einfach auf Wechselpilot, dort müsst ihr den Tarifrechner einmal komplett ausfüllen und ihr bekommt auch schon 3 Vorschläge von ihnen. Es gibt einen Preissieger, eine Expertenempfehlung und die Öko-Alternative.
Genau, und egal für welchen du dich entscheidest, Wechselpilot wechselt dich automatisch dorthin und übernimmt auch die komplette Kommunikation, was ich sehr cool finde mit einem Anbieter. Sie sind während der gesamten Vertragslaufzeit dein Ansprechpartner.
Und wenn der Vertrag dann ausläuft, empfiehlt Wechselpilot automatisch dir da wieder 3 neue Verträge und du wählst aus diesen 3 Verträgen wieder einen neuen aus. Das heißt, du verpasst nie eine Kündigungsfrist, du hast gar keine lästigen Papierkram und das Allerbeste, jedes Jahr sparst du aufs Neue einfach Geld.
Hard Facts, Wechselpilot-Kunden sparen im Schnitt 360 Euro im Jahr. Und von dem, was du dir sparst, behält sich Wechselpilot 20%. Also 80% bleiben dir, finde ich so cool.
Und wir haben nochmal ein Zuckerl obendrauf, nämlich es gibt den Code NEWYORK20. Wenn ihr den verwendet, dann bekommt ihr beim ersten Wechsel nochmal 20 Euro Cashback obendrauf. Wie cool ist das?
Also meldet euch jetzt an bei Wechselpilot, dann habt ihr auch mehr Geld für die Weihnachtsgeschenke über.
Das stimmt.
Was ist jetzt die Herausforderung bei Manhunt? Kannst du das mal beschreiben?
Die Herausforderung allgemein, weil ich ja, wie gesagt, militärisch sozialisiert bin, jetzt da, dass man eben rauskommt aus seiner Haut und dann eben für ein YouTube-Format bestmöglich ein Training zusammenstellt, ist sehr interessant, weil eben andere Faktoren mitspielen. Ja, was wirklich halt interessant ist, eben von vorn bis hinten, vom Erstkontakt über irgendwann sagt er dann, okay, das und das Land wird es werden wahrscheinlich oder die und die Stadt. Dann beginnt schon eben, wie bei uns eigentlich militärisch gelernt, das ganze Assessment, dass man den Einsatzraum aufschlüsselt und so weiter. Sonst da eben hüte ich mich ja immer und bitte ich euch, dass ich so wenig wie möglich Informationen bekomme, wer alles am Start ist und so weiter, dass ich nicht unnötig irgendwelche Informationen weitergebe. Und die Challenge ist eben wirklich kürzestmöglich die Teilnehmer wirklich vorzubereiten und das Spektrum ist ja relativ groß, also von Human Performance, dass man weiß, okay, was passiert mit meinem Körper, über Notfälle wirklich tatsächliche, wenn irgendwas passiert und so weiter, dass sie sich einmal selber helfen können, die Spieler, die Städte sind riesig von der Ausdehnung her, dass das klappt. Und dann heuer ist er noch dazugekommen, weil ich nicht die Doppelfunktion hatte als Sicherheitsmann, dass ich eben ein bisschen noch physiotherapeutisch eben was gemacht habe, weil ich das Studium absolviert habe und noch ein bisschen eben geschaut habe, dass der Crew und die Spieler, die was dann zurückgekommen sind, wie auch die Hand eben fit bleiben oder fit werden.
Genau, du hast uns alle massiert. Aber
mich nicht.
Kurz ausgedrückt.
Das Sicherheitskonzept von Manhunt, wie schaut das aus? Ich meine, grundsätzlich ist ja jeder Spieler, das können wir ein bisschen ausholen, ja, auf eigenes Risiko und selbstverantwortlich dort unterwegs. Was wir machen können als Veranstalter dieser Challenge oder dieses Format, wir können präventiv helfen oder präventiv unterwegs sein und dann im Ernstfall. Wir können niemanden davor bewahren, dass der übermüdet über die Straße bewegt und von einem Auto niedergeführt wird. Das ist ein Horrorszenario. Ja. Wir können niemanden davor bewahren, dass der stolpert und in einem Waldstück, wo er sich versteckt, dann irgendwo 20 Meter weiter runterrutscht und dann dort liegt. Dafür haben wir aber gewisse Sicherheitsnetz. Wir haben einen Notfallbutton, dass der sehr rasch um Hilfe rufen kann. Das landet dann alles bei dir, Johannes. Ne? Und dass du dann so schnell als möglich Erste Hilfe leisten kannst. Erste Hilfe insofern, entweder du als vor Ort, beziehungsweise würde dann die Taskforce auch informiert werden, wenn die in der Nähe sind, oder aber auch, was du schon vorher gesagt hast, das Sicherheitsnetz vor Ort. Und wie bereitest du dich davor? Was sind die Dinge, die du schaust? Was können wir dann machen, ne? Als Veranstalter? Was ist so deine Aufgabe?
Es ist ein großes Spektrum. Wie du schon gesagt hast, eben Prävention ist die halbe Miete eben, dass eben jeder Spieler eben sich wirklich der Gefahr bewusst ist. Einigermaßen jetzt der theoretisch eben hört, was mit dem Körper passiert und dass man eben greifbare, schnelle Sachen an die Hand gibt, dass eben im Zweifelsfall eben gut entscheidet und vielleicht gar nicht in die Situation kommt. Das heißt zum Beispiel Land und Leute. Wir machen ja gemeinsame Teile auch bei der Vorbesprechung auch. Das heißt oder eben.
Mir fällt da gerade ein Punkt ein, ganz wichtig. Punkt. Wenn ihr ein Rad habt oder euch mit einem Rad vorbewegt, setzt bitte einen Helm auf.
Mhm. Das wäre mal nicht schlecht.
Wenn ihr übermüdet seid, meidet das Rad. Fahrt nicht gegen Einbahnen. Achtet auf den Verkehr.
Licht wäre auch nicht schlecht am Rad.
Licht wäre nicht schlecht am Rad. Also das ist alles, was vorab massivst oft besprochen wird. Ja. Bitte lauft nicht über irgendwelche Straßen, ohne auf den Verkehr zu achten. Es ist kein Spielplatz und es ist kein abgesperrter Bereich. Ihr seid eigentlich wirklich auf einer normalen Umgebung, ja, öffentlichen Raum. Ne?
Oder das sind ja, was die Spieler auch sagen. In der Hunting-Phase, wenn der Willi hinten nachtigert und so weiter, Feedback-Runden waren ja immer eigentlich wie wenn das echt wäre. Also da ist wirklich, probieren wir auch, die Leute vorzubereiten und dann wird vielleicht das eine oder andere belächelt, aber es ist wirklich so, man ist im Spiel drin, übermüdet und so weiter. Dann hat man den Tunnelblick und übersieht vielleicht das Auto oder läuft irgendwas sonst rein. Und das müssen wir theoretisch eben vorher eben durchbesprechen und dann hoffen eben, dass das dann passt.
Genau. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir sind ja jetzt bei der Folge 12 und bis dahin warst du gerade am Anfang sehr, sehr viel im Einsatz, wenn es um Annika geht. Du hast mir mal erzählt, dass du so ein Ampelsystem oder irgend sowas hast, grün, gelb, rot, orange, was auch immer. Kannst du mal kurz Einblick geben, wie das alles angefangen hat und wo sich Annika überhaupt befunden hat auf diesem Ampelsystem oder wie auch immer?
Also das Ampelsystem ist ein NATO-Planner-Tool, sagen wir so einmal. Das heißt, man schaut eben, was das Wahrscheinlichste ist, was passieren wird jetzt von den Verletzungen und dann vor dem Schwierigkeitsgrad der Verletzungen. Und da stellt man gegenüber. Das heißt zum Beispiel jetzt da Marschblasen durch die übelsten Kilometer, die abgespult werden und so weiter, sind jetzt da häufiger, wie das zum Beispiel, weil wir gerade das Thema hatten, dass jemand eben wirklich von einem Auto angefahren wird und so weiter. Und betreffend der Annika ist wieder ein anderes Thema eben, dass man da eben verschiedenste Punkte durchnehmen muss und dass die Schwierigkeit ist halt telemedizinisch. Die Spieler können ja jederzeit eben Kontakt mit euch bzw. mit mir aufnehmen, wenn sie irgendein Gebrechen haben, sich nicht unwohl fühlen oder wie auch immer, sicherheitsrelevant wie auch gesundheitlich. Und da muss man einem per Handy, Verbindung ist nicht immer gut und so weiter und so fort, bestmöglich eben herausfiltern, was möglich ist. Ich habe auch abseits davon eben ein gutes Netz an Ärzten, die ich jederzeit anrufen kann, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, die mir telemedizinisch auch Rat geben, falls es meine Kompetenzen eben überschreitet und so weiter oder wo ich mir nicht sicher bin. Und so schauen wir eben, dass wir bestmöglich, so schnell wie möglich, auch dass wir in den Spielverlauf nicht unnötig eingreifen, so schnell wie möglich bestmögliche Hilfe zukommen lassen. Und das ist auch das, was ich eben beim Militär gelernt habe, dass man kurz und prägnant eben herausfindet, wo der Schuh jetzt drückt und wie man am besten den Spieler wieder helfen kann, dass der weitermachen kann.
Wie sehr hat der Schuh gedrückt bei Annika? Also wie schlimm ging es ihr wirklich?
Ja, sie hat einen größeren Symptomkomplex gehabt, was ein bisschen tricky war und wir wirklich einfach ein bisschen abwarten haben müssen, weil die einen Symptome sind aufgepoppt, die anderen Symptome sind wieder zurückgegangen, dafür sind andere wieder gekommen und so weiter, es ist ja die Schwierigkeit immer, was ist Jetlag zum Beispiel? Was ist persönlich Krankheiten, was man schon mitbekommen hat? Was macht der Stress bei demjenigen Menschen oder Spieler in dem Fall? Was ist die Nervosität? Was ist wirklich jetzt da was Falsches gegessen? Und so weiter und so fort. Also es ist jetzt da in Amerika grundsätzlich leichter gewesen, wie zum Beispiel jetzt da in Bangkok und so weiter, wo andere Komplikationen dazukommen können.
Vor allem das Essen.
Genau, vor allem das Essen, egal Hygiene und so weiter und so fort, ist immer eine Challenge halt. Und wie gesagt, westliche Länder halt eher weniger wie die anderen Länder.
Unsere Zusammenarbeit hat sich ja entwickelt. Ne? Also Staffel 1 warst du dabei, da haben wir dich ja, was hast du nicht, also währenddessen ja nie gebraucht. Ne? Also ich glaube, du warst ja nicht einmal mehr da, ne?
Genau, weil in Wien eben mit dem Rettungsnetz und so weiter, genau. Die sind viel schneller, weil wenn ich bei euch jetzt im Headquarter gewartet hätte, also
Aber Bangkok war ich schon sehr, sehr froh, dass du dabei warst. Und da haben wir das auch so wahnsinnig schätzend gelernt, auch New York, ne? Weil wir in der Spielleitung, wir können, also ich und Caro, wir können das überhaupt nicht einschätzen, keine Entscheidungen treffen, also in der qualifizierte Entscheidungen treffen, ne? Also dieses Thema betreffen. Und da haben wir jetzt einfach dich und verlassen uns da voll drauf, dass du mit dem Spieler Kontakt hast, dass du abklärst. Wir haben ja zu dir ja gesagt, bei Annika, sag du, ist es möglich, nicht, gib du eine Empfehlung ab. Ich meine, dein Spieler entscheidet letztendlich selbst. Ja, nicht ganz. Also wenn du sagst, das ist zu gefährlich, dann würden wir den Spieler rausziehen. Ne?
Genau. Es also gibt den Point of No Return.
Genau, es gibt nämlich so eine Situation, okay, wo der Spieler es nicht mehr einschätzen kann. Ne? Also wo der sagt, das merkt man ja auch, der will einfach nicht aufgeben und gefährdet sich selbst extremst und andere vielleicht. Dann würden wir das auch natürlich als Reißleine ziehen. Aber das ist diese Entscheidung, hier da von einer kompetenten Person wie dich zu haben, das ist natürlich für uns wahnsinnig wichtig und wollen uns da mal bedanken, dass es dich gibt und dass du da mitmachst und dass du da dabei bist mit deiner Expertise und mit deiner Erfahrung.
Danke, danke. Und es ist für mich auch ein sehr spannendes Projekt, weil es mich wieder zurückführt in mein voriges Leben, ein bisschen einfach reinschnuppern und wirklich überlegen und tricky Situationen klären. Danke dafür.
Ich weiß auch, was du dir wünschen würdest, lieber Johannes. Und das muss man auch mal an dieser Stelle erwähnen. Dieses Briefing vom Johannes, was 4 Stunden dauert, ist nicht sehr beliebt bei den Spielern. Es wird belächelt, es wird lächerlich empfunden und langweilig und wir haben da lange Gesichter drin sitzen und alle schauen auf die Uhr, wann es vorbei ist und was erzählt man der da eigentlich und warum muss ich das wissen und sonstiges. Finde ich grundsätzlich sehr schade und das hast du auch nicht so verdient, weil du wirklich einen guten Job machst. Du machst es ja auch beruflich mit Critical Knowledge, dass du so Kurse anbietest. Aber wir ziehen das trotzdem durch, ne? Weil diese präventive Sache, was wir anfangs besprochen haben, verdammt wichtig ist. Ne? Aber jetzt, was ich damit sagen will und warum ich das auch erwähne, ist, wie sehr es auf die leichte Schulter genommen wird, kann ich nicht für jeden spielen, aber halt, wenn du in der Gruppe von 9 Spielern hast, ne, wenn da 3, es ist wie in der Klasse, ne, wenn 3 in Dodelhauer reißen oder da die Augen rollen die ganze Zeit, ist die ganze Gruppendynamik kaputt. Ne?
Ja. Aber da muss ich ein bisschen einhacken noch. Ich finde gerade Spieler, die Autoformate machen und mehr Bezug zu Notfällen haben oder die selber in einer Notlage waren, die haben ein viel größeres Verständnis und die passen auch auf halt von dem her. Spieler, die eher jetzt da eben Kurzformate machen und eher im behüteten Verhältnis sind, wo eigentlich jeder Onkel Doktor und die Rettung und so weiter gleich einmal vor Ort sind, die sind eher das andere Klientel. Aber will nur kurz vorausnehmen, die schon einmal das gebraucht haben, die passen wirklich super auf und mit den einen oder anderen stehe ich eh noch im Kontakt für Folgetrainings und so weiter. Und noch einmal vorgegriffen, es ist ja auch so, dass wir im Vorfeld eigentlich anbieten, dass Leute, die mehr Erste Hilfe wissen wollen, besser vorbereitet sein wollen und so weiter, sich im Vorfeld ja auch schon melden könnten bei mir. Somit machen wir halt das minimalste Paket eigentlich dann im Einsatzland, aber jeder könnte sich eigentlich, hat die Möglichkeit oder ihr oder wir geben die Möglichkeit, dass sich bestmöglich vorbereiten können. Und die Krux an der Sache ist ja, wenn eine große Arterie aufgeschlitzt wird und das ist einfach nur über einen Zaun klettern und hängen bleiben oder ein Straßenhund fällt dich an oder es ist wirklich, kommt zu einer Messerstecherei oder sonst irgendwas eben in den Städten mit der Kriminalität und so weiter. Wenn die Arterie offen ist, hat man 2 bis 5 Minuten, bis man verblutet. Da hat man noch nicht einmal gescheit den Notruf gewählt oder irgendwas. Deswegen wäre es halt wichtig, dass gerade dramatische Verletzungen von den jungen, gesunden Spielern behandelt werden könnten, dass man Zeit gewinnt, dass entweder die Rettungen vor Ort oder wir eben am Start sind. Das ist halt das, was noch nicht in den Köpfen drinnen ist. Es ist ein Spiel, aber das Leben sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen und man sollte eigentlich aufpassen und Gas geben, eben weil ist keiner geholfen. Wegen solche Sachen, dramatische Verletzungen oder so irgendwie, dann ein gröberes Problem hat, sagen wir so.
Ja, und wir nehmen das auch sehr ernst. Aber du kannst oftmals nicht mehr machen, als auf die Leute einreden und sie versuchen, darauf aufmerksam zu machen und ja, mehr geht dann nicht. Ne? Letztendlich, sobald zum Zeitpunkt, wo das Spiel startet, sind sie halt einfach selber für ihr Tun verantwortlich. Ne?
Aber dafür freut es mich auch, wenn bei Kleinigkeiten die Spieler immer anrufen oder wie auch immer, weil, wie gesagt, mein Job ist es, ich bin der böse Papa, der was immer sagt, du das nicht und was auch immer und bin der Spielverderber. Aber mein Job ist es wirklich, dass alle wieder gesund und unter einem nach Hause kommen und mit kleinen Blessuren und gute Gedanken im Gepäck. Und das ist halt mein Job, dass ich da halt eben manchmal eingreife und eben sage, hey, überlegt er das und macht er das und lieber einmal mehr wie einmal zu wenig anrufen und um Hilfe fragen.
Ja. Ja. Wir legen sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit und neben Johannes war ja auch Christian bei uns mit an Bord und auch für die Sicherheit der weiblichen Spielerinnen zuständig. Du warst ja an den Füßen beziehungsweise am Schatten von, in der Nacht wirft man keine Schatten, aber du weißt, was ich sagen will, von Annika dran.
Und Jana zuerst.
Und Jana zuerst, stimmt.
Genau. Und dann haben wir uns intern geeinigt, ja, egal bei wem, wenn eine Spielerin ausfällt, dass wir uns dann die Schichten entweder aufteilen oder eben zu zweit machen.
Ja, was das Leben für euch ein bisschen leichter macht und
definitiv, ja,
noch mehr,
ja,
Sicherheit dann gewährleistet.
Jetzt muss man kurz erklären, worum geht's denn eigentlich bei dieser Tätigkeit? Und bei dieser Tätigkeit geht's darum, dass die Person, dass eine Person von uns sehr nahe am Spieler dran ist. Es kann nicht immer, also sehr nahe, meine, ist für uns eine Distanz von
100 bis 500 Meter.
Und im Fall der Fälle, wenn die Person sich bedroht fühlt, sofort jemand deeskalierend eingreifen kann, der weiß, worum es hier geht, was passiert. Weil das gleich einmal ganz anders ist, wenn das keine Frau ist, die alleine unterwegs ist, sondern plötzlich ein Mann dabei ist, der ihr helfen kann. Ne? Das macht einmal gleich auch für eventuelle Aggressoren gleich ein unattraktiveres Ziel. Das war so euer Aufgabengebiet und es hat, glaube ich, sehr gut funktioniert.
Und dazu vielleicht muss man auch dazu sagen, die medizinische Erstversorgung, wenn wirklich ganz akut etwas Schlimmes passiert, dank den Szenarientrainings und den Kursen beim Johannes von Critical Knowledge, sind wir da wirklich sehr gut ausgebildet gewesen und auch ausgerüstet vor allem.
Genau, und auch für uns das Vorteil ist natürlich eines, wenn wir jetzt euch da draußen haben, dann seid ihr natürlich auch bei männlichen Spielern sehr schnell, weil die Distanz einfach, ihr seid einfach im Feld. Ne? Ja. Ihr wart aber nur in der Nacht. Warum nur in der Nacht? Weil für uns ist der Hauptpunkt, also das, was du jetzt im medizinischen Bereich gesagt hast, also Notfallgeschichten, ist ein Nebeneffekt. Für uns ist der Hauptpunkt schon, dass weibliche Spieler in der Nacht sehr wesentlich mehr Gefahren ausgesetzt sind als männliche. Das ist leider Gottes so. Ja. Es gibt viel mehr Gewalt an Frauen und sie sind viel mehr Opfer von solchen Gewaltverbrechen. Und deswegen ist uns das immer wichtig, dass wir hier einen gewissen Schutz bieten können, wenn sie die irgendwo hinlegen, zum Schlafen, zum Rasten oder in eine Karaoke-Bar gehen. Wie habt ihr das erlebt? Ihr wart ja nicht in der Bar, oder?
Wir waren nicht in der Bar, nein. Wir haben uns eigentlich auf eine sehr lange Nacht eingestellt. Also konkret, wir waren da schon zu zweit eben. Und ich sage mal, mit dem sogenannten René, das war derjenige, der vermummt aufgetaucht ist, in der Folge 0, hat man ganz kurz gesehen, aus beruflichen Gründen. Und wir standen gegenüber, schräg gegenüber auf der Kreuzung und haben einmal uns die Bar angeschaut, was spielst du für eine Musik, einfach so die Bewertungen auf Google und so weiter angeschaut, die Öffnungszeiten vor allem und haben uns auf eine wirklich lange Nacht eingestellt.
Eine langweilige Nacht, du hattest gemeint.
Absolut. Also das war wirklich, okay, hin und wieder ging die Tür auf, man hat den einen oder anderen Ohrwurm gehört, man hat Liebespaare davor schmusen gesehen, das war eigentlich eher am Anfang eine recht nette Stimmung, muss ich sagen. Hat sich dann noch ein bisschen verändert mit der Zeit und ja, wie das halt, wenn später wird, ändert sich manches Mal die Musik, das Publikum, je nachdem, ja. Also das war dann schon recht interessant zum Zuschauen, wie sich das verändert.
Und dann kam sie zu der Idee, dass sie da duschen möchte bei denen.
Ja, keine gute Idee.
Also ich und Carol haben ja geschlafen zu dem Zeitpunkt. Ne? Ich weiß nicht, am nächsten Tag bin ich aufgewacht und der Alex hat mir gesagt, er hat das dann verboten. Aber wie hat er das erfahren? Wie hat sie mit euch gesprochen, ob sie das darf oder wie war das?
Ah, ich glaube, im Detail kann ich das gar nicht mehr so rekonstruieren. Wir haben uns öfter mit der Spielleitung oder halt mit jemandem, der halt im Headquarter jetzt aktiv war, ausgetauscht, wie halt der aktuelle Status ist. Und dann bekamen wir ein Bild von ihr, wie sie drinnen sitzt, mit zwei Herren, wo der eine, sage mal, der Oberarm war ungefähr so groß wie mein Oberschenkel oder größer.
Und ich bin aber Läufer, also es war irgendwie recht auffällig. Und ich dachte, okay, aber sie schaut, es dürfte alles gut gehen. Also so war die Meldung an uns.
Sie hat euch das Bild geschickt, oder wie?
Nein, nein, das kam aus der Spielleitung. Also ihr habt uns quasi beruhigt. Okay, es passt eh. Uns ist halt öfter diese eine Person aufgefallen, weil sie öfter die Bar verlassen hat. Mhm. Ziemlich viel telefoniert hat und dann wieder reingegangen ist. Und das war regelmäßig. Und irgendwann hat sich dann halt auch so, manche Bars gibt's ja, die dann halt ab einer gewissen Uhrzeit, ich sage mal, zu Ethno-Bars werden, also wo du halt einfach eine ganz andere Musik hörst, die irgendwie in diesem Bereich gerade, also regional einfach zusammenpasst. Ja, also dann hast du halt irgendwie, weiß nicht, südamerikanische Musik oder mexikanisch oder was auch immer. Mhm. Und da war dann auch irgendwie so, auf einmal hat sich das Publikum einfach geändert. Also diese liebliche Stimmung, die am Anfang war mit den schmusenden Bärchen und der lockeren Stimmung bei der Karaoke-Bar, hat sich einfach verändert. Es wurde alles mehr in Richtung Fußballstadion. Autos haben dann schon eigentlich quer über die Straße geparkt. Ja. Also, sind einfach zugefahren und Leute steigen aus, immer alles nur junge Männer. Und ja, da sind wir dann schon ein bisschen leicht nervös worden so und gedacht, okay, es ist immer die eine Person, der telefoniert viel, es kommen immer mehr Leute nach. Wir wissen halt nicht ganz genau, was ist passiert. Ja.
Wer ist Sponsor dieser Folge? Es ist NordVPN.
Genau, und das freut mich richtig sehr. Das ist nämlich ein Anbieter, den ich nicht nur privat nutze, sondern wir auch bei Manhunt voll in Verwendung haben. Wir beide sind ja extrem viel auf Reisen. Und wenn wir jetzt auf Reisen sind, uns in diversen WLANs reinhauen, in den Hotels oder Flughafenlobbys, was auch immer, habe ich einfach keine Lust auf irgendwelche Sniffer oder Leute, die mir einfach meine Kontaktdaten abgreifen. Das heißt, mit NordVPN verschleierst du in öffentlichen Netzen oder in Netzen, wo halt jemand deine Daten abgreifen könnte, einfach diese Verbindung. Plus kannst halt deinen Standort auch selbst definieren und auswählen. In Ländern, wo es zum Beispiel Zensuren gibt, ja, möchtest du halt surfen, kannst du mit einem NordVPN das einfach verschleiern und du kommst hinaus. Und das Geile ist, wenn wir jetzt zum Beispiel unterwegs sind und in irgendwelchen Hotels oder so übernachten, können wir so tun, als wären wir in unserem Land selbst. Das heißt, ich kann dann auch meine Serien zum Beispiel schauen.
Genau, Carol hat mir versichert, das geht wahnsinnig schnell. Also das Surfen hat keine Beeinträchtigung.
Und es ist extrem einfach. Runterladen, starten, fertig.
Man muss kein Technikfreak sein, sich da auszukennen. Ich bin es überhaupt nicht. Dafür habe ich den Carol. Und er sagt, das ist super und cool. Jetzt hätte ich schon fast gesagt, leiwand. Aber das kennt man nur bei uns in Österreich, gell?
Ist aber ein Synonym für geil.
Ja, und für euch haben wir mit NordVPN einen Deal ausgehandelt. Ihr bekommt mit dem Code Manhunt auf das 2-Jahres-Paket einen großen Rabatt plus 4 extra Monate. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Holt euch das mit dem Code Manhunt und surft ab jetzt auch anonym.
Genau, und sicher.
Ja, und sie wollte dann ja bei dem übernachten und da haben wir in der Spielleitung, also das Problem ist ja eines, ne? Also nicht übernachten, ja, duschen. Das Problem ist ja eines, ihr könnt ja nur ihr Schatten sein. Ja? Das heißt, ihr könnt sie auch nur in Wirklichkeit ja bis zum Apartment begleiten, wo sie dann duscht, aber ihr könnt sie ja nicht mit in die Wohnung hinein. Ne?
Das war das größere Problem eigentlich,
ja. Ja, und deswegen haben wir das in der Spielleitung dann auch auf Annika informiert, dass sie aufgrund der Begleitperson, die sie mit hat, keine Sicherheit hat, sobald sie diese Wohnung betritt.
Mhm. Genau. Wir waren, wenn ich das vielleicht noch, kann mich noch schön erinnern an die Szene, wie wir dann rausgegangen sind. Zuerst waren wir freudig überrascht, dass wir doch nicht bis um 4 da stehen müssen. Wir sind dann hinterhergegangen und wir haben dann die Gegend mitgekriegt, in die wir gegangen sind. Und da kann ich mich noch erinnern, wie ich an die Spielleitung geschrieben habe, wenn der Alex dort war, dann hat sie gelesen, scheiß Gegend. Also ich muss es einfach so sagen. Ja. Es war einfach kein gutes Gefühl. Und dann haben wir, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, uns zusammengeredet und gesagt, also wir haben gewusst, glaube ich, 8. Stock oder so, keine Chance. Ja. Und da kommen angeblich noch Männer nach und er kommt nach, irgendwie bekommt sie die Schlüssel oder ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Na gut, das ist komplett chancenlos.
Johannes lacht schon, ne?
Ja, also
Traum-Szenario.
Also, das ist einfach so, das wünscht man, also wirklich, nein. Also bitte Annika, nein. Ja, also entscheide du, aber bitte nein.
Sie hat ja dann eh weise entschieden. Ja. Aber ich glaube, das war eine wichtige Situation. Und man muss halt verstehen, selbst wenn wir dafür sorgen, dass Sicherheit herrscht und dass Begleitperson da ist oder Security, so ihr, dort einfach da vor Ort seid, es sind euch halt auch Grenzen gesetzt. Ne? Also ja, wie gesagt, wenn die in eine Wohnung reingeht, ihr seid 100 Meter entfernt, ihr habt den PIN da drinnen, ihr habt den Standort, aber ihr wisst nicht, was da drinnen passiert.
Abgeht, ja. Überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht. Ja. Also die Reihenfolge hat einfach war auch nicht schön, ja. Sie geht sich zuerst duschen und dann kommen die Freunde nach. Wird man halt nervös. Mhm. Was man.
Ich bin froh, dass das alles so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ich glaube auch, dass sie selbst ja sowieso das nicht gemacht hätte, auch wenn wir nichts gesagt hätten. Ja. Ich glaube, es war halt einfach.
Ja, cool, leicht betüdelt.
Sie hat sich gefreut, dass es diese Möglichkeit gibt und das war cool, es wäre lässig. Aber ich glaube, dass sie auch selbst.
Nach reifer Überlegung.
Da immer mehr. Mhm. Sie hat ja auch erzählt, ich weiß jetzt nicht, wann das war, weil auf alle Fälle nach den ganzen Dreharbeiten, nach den 26 Stunden, wie wir da zusammengesessen sind, dass sie von dem einen immer so die bisschen betatscht wurde, angeflirtet wurde. Ne?
Genau. Mhm. Also das haben wir eben auch gehört und ja, na, da rechnen wir dann einfach zusammen und da stehen wir draußen und beobachten das natürlich aus einer anderen Perspektive. Also ich meine, ja.
Aber ich glaube, abseits von Annika, habt ihr euch es leichter vorgestellt oder seid ihr dann auch eigentlich da stundenlang hinter denen hergelaufen, ne?
Wir sind wirklich stundenlang, wirklich, also deswegen habe ich auch immer den allerhöchsten Respekt vor den Spielerinnen und vor den Spielern, dass die das ja wirklich so lange durchhalten, weil das war für uns Begleiter ja schon schwierig. Bei der Jana kann ich mich noch erinnern, wie sie zum Beispiel ins Krankenhaus gegangen ist, um dort zu übernachten. Jetzt habe ich endlich auch gesehen, wie sie es geschafft hat, da reinzukommen, weil es stehen eigentlich riesige Tafeln. Man darf ja gar nicht rein, wenn man quasi nicht einen todeskranken Patienten da drinnen kennt und so. Und wie souverän sie das geschafft hat, während ich halt draußen gesessen bin und gedacht habe, okay, es regnet.
Du bist im Regen gesessen, ne?
Nein, es war noch überdacht eben, aber es war halt Security draußen. Und der ist halt regelmäßig, wie sie halt sind, die Amerikaner, sie schauen höflich, sie reden auch freundlich, aber irgendwann sagen sie halt einfach, ja bitte, jetzt könnten sie langsam fortgehen. Ne? So, also ungefähr ist das halt. Und das wollte ich gar nicht abwarten. Und ja, es war halt gegenüber ein Dunkin' Donut, den habe ich einmal auch genutzt. Zum Glück für ein Frühstück oder was auch immer, wie spät es dann halt war. Also man muss einfach wirklich permanent bei jedem Wetter einfach auf den Beinen sein und auch einfach stehen. Sie natürlich gleichzeitig nicht auffällig verhalten, was durchaus herausfordernd ist. Also ich kann mich erinnern, das war auch bei der Jana, das war der erste Einsatz sozusagen. Da war sie zuerst noch in einer Bibliothek und dann ist sie durch ein jüdisches Viertel gegangen, wo wir einfach nicht mehr wirklich als Studenten durchgegangen sind optisch. Also es war wirklich zu 100% jüdisch-orthodox, also Kinder, Frauen, Männer. Also es war echt schwierig für mich. Ja. Also für sie war es einfacher, aber ich habe einfach, ja, wie soll ich tun? Ja, ich kann nichts fotografieren, weil das ist vielleicht dann auch, kann auch wieder ein Sicherheitsthema sein. Da sind die ziemlich scharf aufgeschalten mit verspiegelten Sicherheitskabinen und so weiter. Also man darf eigentlich gar nicht auffallen und eigentlich habe ich keinen guten Grund gehabt, dort zu sein. Und ich konnte nichts vorspielen. Ja. Also das war schon schwierig. Man muss ständig vorspielen, dass man eigentlich wer anderer ist. Und eigentlich keine Sicherheitsgefahr für die anderen ist. Also in dem Fall war es wirklich so. Die haben mich schon angeschaut, ja. Weiß ich irgendwie.
Aber gut, Jana hat ja genauso wenig hingepasst, ne?
Gar nicht, aber sie ist halt einfach ganz selbstbewusst da mit ihrem Poncho im Regen vor mir, also wie Batman in der Nacht, ist sie da einfach gerade gegangen, hat sich für doch nichts irritieren lassen. Also es war auch eine eigene Erfahrung, ja.
Und das Frage ist halt auch leichter durch.
Also das ist das, genau. Und ich halt hinterher und da war dann halt von 100 Metern war da nicht mehr die Rede. Ja, also da war ich schon näher dran, weil ich einfach gesehen habe, wie schnell sich dann auch die Viertel ändern. Also nach dem einen Viertel kam ein anderes, was wirklich, also dermaßen schrottig war, also komplett, das komplette Gegenteil war. Und da hat sich, sobald jemand aus der Gasse gekommen ist, das geht dann irrsinnig schnell, ja. Und ich habe da viel, also da war ich dann schon näher dran, weil ich gemerkt habe, okay, also da wird man wirklich angeschaut. Also aus anderen Gründen wieder angeschaut. Gründe, die ich nicht formulieren kann, aber intuitiv merkt man einfach, man gehört da einfach jetzt wirklich nicht mehr hin. Ja, sie ist genauso gerade durchgegangen.
Und das kannst du nicht bekommen.
Das war überhaupt kein Thema, ja. Aber du musst einfach alles mitnehmen, ja. Also du musst genau das machen, was die Spielerinnen gerade machen. Und wenn sie wo drinnen sitzen, bleibst du halt draußen stehen. Also du hast keinen Regenschutz, du hast keinen Winter- oder Windschutz dergleichen. Du musst dich selber um irgendeine Wärme kümmern, essen, sonst wie irgendwie durchkommen.
Jetzt zur Erklärung für unsere Zuhörer. Also sollte natürlich eine Jagd jetzt auf diese Person passieren, geschehen, haben die Securities in dem Moment natürlich den Befehl, also es ist jetzt eine kritische Situation, gefährliche Situation, natürlich sich zurückzuziehen, ne, damit sie nicht die Spielerin verraten durch ihre Anwesenheit. Das heißt, in diesem jüdischen Viertel, wenn jetzt die Taskforce bei euch gewesen wäre, dich gesehen hätte, hätten sie sagen können, hier ist jetzt irgendwo dann Jana. Ich meine, das heißt schon sehr, sehr weit hergeholt. Ja. Aber ihr habt ja auch gewusst, wenn eine Jagd passiert und dass ihr euch dann zurückzieht. Ne?
Ganz genau. Also wir haben das permanent am Telefon beobachten können, wo die Hunter gerade sind, um uns dann rauszuziehen. Ich habe dann trotzdem für mich zum Beispiel trotzdem so quasi nach dem sogenannten Greyman-Konzept mich halt bekleidet, also jetzt nicht mit irgendwelchen Molle-Schlaufen am Rucksack oder sonst wie taktisch bekleidet, angezogen, sondern wirklich halbwegs normal sterblich, irgendwas zwischen Tourist und Student sozusagen. Und trotzdem halt noch auf Funktion mit Regenschutz und dergleichen. Falls wirklich etwas passiert, ja, ich meine, man hat es dann in manchen Situationen schon gesehen, wie schnell die Hunter dann sein können und wie schnell sie dann auf einmal diesen Zangengriff von allen Seiten auch aktivieren können. Und da kann es dann halt sein, dass 100 Meter dann schon zu nah sind oder 200 Meter Distanz. Das geht dann sehr schnell und das wollte ich unbedingt vermeiden, dass irgendwie...
Du meinst die Situation bei Sabrina zum Beispiel oder so?
Genau, also das haben wir alle drei auch gemacht. Also man muss wirklich dran gehalten. Also der sogenannte René, der hat sich ja dann auch einmal seinen Tretroller und einen Foodora-Rucksack da beschafft und so. Also der hat sich ja dann auch, wir haben uns einfach auch versucht zu tarnen, ja.
Perfekt, ne, weil das ist schon wichtig. Und wäre ein Hunter, hättet ihr bemerkt, dass ein Hunter euch sieht, hättet ihr ja in eine andere Richtung gehen können. Ne?
Okay. Ja, aber eben eigentlich, wir waren eigentlich wirklich, muss man sagen, in Vierteln, wo wir so oder so nicht hingehört hätten. Also großteils war das so, außer dann wirklich im Süden dann Richtung Meer dann schon. Es war schon anders auch, aber grundsätzlich haben wir eigentlich nirgendwo wirklich reingepasst. Ja. Muss man halt auch sagen, also wir würden so oder so auffallen.
Aber auch der Spieler, ne?
Eben auch die Spieler, genau.
Danke, dass ihr euch so ausgiebig Zeit genommen habt.
Ja, es war sehr schön, mit euch zu plaudern. Ich glaube auch sehr interessant, die Leute dahinter kennenzulernen. Und
Johannes und Christian, danke für eure Zeit.
Und für einen Einsatz vor Ort.
Genau.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Ja, Peter, ich habe, wie die Tradition es so schon verlangt, ein paar Fragen aus der Community. Eine allgemeine Frage. Es gab in Staffel 2 immer mal wieder Menschen, die verpixelt wurden und dann wieder andere, die es nicht wurden, wie jetzt zum Beispiel auch die Gesprächspartner der Teilnehmer in Staffel 3. Woran macht ihr diese Unterscheidung fest?
Ganz einfach, Kinder pixeln wir immer und Personen, die uns ausdrücklich sagen, sie wollen nicht gefilmt werden. Ja.
Super. Ist es den Spielern eigentlich explizit verboten, zwischendurch in ihr Quartier in Jersey zu gehen? Witzige Frage.
Ja.
Sind die Schrittleistungen von Staffel 3 vergleichbar mit denen von Staffel 2?
Keine Ahnung, Carlo, das darfst du beantworten.
Das darf ich beantworten, weil die Folgefrage fragt, Staffel 2 wurde doch nur das iPhone benutzt für die Schritte, oder? Ich glaube, da geht es darum, ob sie so ähnlich genau sind. Wenn, dann sind die genauer, ja, sie sind ja gar nicht so weit auseinander. Aber wenn es darum geht, die Schrittleistungen, ob sie von Staffel 3 darum geht, ob die Spieler jetzt mehr oder weniger machen, als im Gegensatz zu Staffel 2. Vom Gefühl her glaube ich ein bisschen mehr, ne?
Ich glaube auch ein bisschen mehr, ja.
Ich kann eure Entscheidung gegen Trostpreise verstehen, aber ich finde, es sollte mehr Anreize für die Spieler geben, an der Challenge teilzunehmen. Vielleicht durch einen größeren Malus für alle Spieler, die nicht teilnehmen, also halbstündiger Ping oder erster Speedhunt nur auf Nicht-Teilnehmer. Was haltet ihr davon?
Ich verstehe die Frage nicht ganz, weil es gibt ja einen Strafpin für die Spieler, die nicht teilnehmen, ne? Also wir haben den
ja, Challenge aber Hunter. Da geht's auf den halbstündigen.
Ja, aber jetzt haben wir mal von 2 Stunden auf 1 Stunde reduziert. Ne? Mhm. Ich glaube mal, das ist jetzt schon hart genug gewesen. Ne? Und wir können uns überhaupt nicht beschweren, was für Anreize sollen wir noch schaffen. Es haben fast alle Spieler mitgemacht. Mhm. Also da haben bis auf 2 Spieler, Sabrina und Daniel, alle mitgemacht. Ne?
Genau, und bei der ersten Challenge hat nur Annika nicht mitgemacht, weil sie halt körperlich nicht konnte. Ne?
Also wo hat es ein Anreizproblem gegeben? Das haben nur die Zuseher so empfunden für sich selbst, aber für die Spieler hat es da noch kein einziges Thema gegeben.
Haben die Spieler und die Hunter jederzeit auf dem Handy die Spielregeln schnell verfügbar?
Wenn es eine Staffel 4 gibt, ja. Ansonsten, ja, sie haben sogar ausgedruckt mit im Rucksack. Aber anscheinend schaut keiner auf einen Zettel. Ne?
Ja, es ist leichter, Rückfragen an die Spielleitung zu stellen.
Genau, wir kriegen halt immer wieder Fragen. Also wir
haben Fragen geschickt. Die Folgefrage ist nämlich, werden zwischendurch Rückfragen an die Spielleitung gestellt? Ja, gar nicht mal so wenig.
Was aber gut ist, also mir ist lieber, kann ich das machen, darf ich das machen, ja.
Ja. Ist es schon Gruppenbildung, wenn man zufällig mit der Bahn nah aneinander vorbeifährt? Da werden Szenarien entworfen.
Ja, es ist Gruppenbildung. Ja. Aber ja, vollkommen harmlos, weil du hast eher einen Live-Standard, was willst du denn eigentlich? Also. Ah ja, beim Übersetzen könnte einer rausfahren, der andere reinfahren. Dann haben sie eine Gruppenbildung, die aber ja sich sofort wieder auflöst, weitergegeben wird, aber ja eh sich aufgelöst hat. Also es ist ja niemand mehr dort. Ne? Ich glaube aber nicht, dass wir es geschickt hätten, weil wir gesehen hätten, dass sie in der Bahn. Ne?
Was ist eigentlich mit der... Ach, witzig, dass das jemandem aufgefallen ist. Peter, was ist eigentlich mit der Unterseite passiert? Thumbnails auf meinart.at. Ich fand die Idee gut für die Leute, die später dazukommen.
Ja, also genau. Ja, wir wollten ja mit den Thumbnails eine eigene Geschichte erzählen. Es ist aber so, dass diese Thumbnails, die wir da generiert haben, beziehungsweise generieren wollten, über einen Designer nicht gut ankamen. Deswegen haben wir die ganze Idee verworfen und uns wieder auf klassische Thumbnails konzentriert und dadurch jetzt diese Thumbnails, die wir jetzt haben.
Eine Frage zu Folge 9 gibt es. Wurde nicht gesagt in den Regeln, Sie dürfen nicht mit dem Auto jagen? Es geht da um den Speedhunt Jana. Und ja, Sie sind zwar ausgestiegen, aber Sie sind mit den Pinks beim Speedhunt mit dem Auto mitgefahren. Ja, ich glaube, das haben wir aber genug beleuchtet. Ja,
also
das haben wir eh schon genug beleuchtet.
Ja, kannst du das nochmal sagen? Also keine Ahnung, woher die Idee kommt, dass Sie nicht mit dem Auto jagen dürfen. Sie haben Auto und Fahrräder zur Verfügung. Sie dürfen mit dem Auto jagen. Sie dürfen mit dem Fahrrad jagen. Was wir jetzt geändert haben, also von Staffel 2 auf 3, ist eines, Fahrrad betreffend. Mit dem Fahrrad darf gejagt werden, beziehungsweise aufgeklärt werden. Was aber nicht darf und was nicht sein darf, ist, wenn ich jetzt einen Spieler habe, der neben mir läuft und ich sehe den, dass ich mit dem Fahrrad neben ihm herfahre, vielleicht noch ein Lied trällere und sage, naja, irgendwann wird es scharf zum Laufen, ich habe die eh schon.
Wunderschön erklärt. Und die Folgefrage, ob Jana die Tasche holen konnte, die sie hinter der Mülltonne versteckt hat. Ja, die aufmerksamen Zuseher haben das dann, als sie in die Spielleitung gebracht wurde, gesehen. Sie hat sie wieder in der Hand gehalten.
Jana. Super.
Jana, genau. Diese Kirschentasche oder was auch immer das war. Oh, ich habe eine tolle Frisur. Dann sind wir durch.
Ja, dann sagen wir Dankeschön, alle, die es geschafft haben, bis jetzt dran zu bleiben.
Voll.
Wir sind begeistert. Wir haben auch eine sehr hohe Watchtime bei unserem Podcast, was wir sehr feiern. Danke an alle. Und ja, wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast.
Genau. Riesiges Dankeschön an alle, die bis zum Ende dranbleiben. Habt einen wunderschönen Donnerstag, wenn ihr diesen Podcast aktuell hört. Am Sonntag um 18 Uhr kommt auf unserem Kanal die nächste Folge. Bevor ihr die nächste Podcast-Folge hört, bitte schaut euch diese an, denn es werden wieder harte Spoiler kommen.
Auf alle Fälle.
Auf einen neuen Cliffhanger.
Yes. Ciao.
Ciao, Kakao.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.